Ja. Etwas ganz Persönliches noch. Am Freitag hatte ich die letzte Ultraschalluntersuchung von meinem Herz, der letzte Check, ob alles gut ist. Und das ist dann schön, wenn du den Bericht des Arztes hörst und er sagt, das ist alles sehr, sehr gut. Und da bin ich Gott unendlich dankbar und wir wissen, dass das haben wir nicht in der Hand. Aber ich weiß, dass viele von euch gebetet haben und deshalb habe ich gedacht, das muss ich jetzt auch in der Öffentlichkeit sagen. Das andere haben wir auch in der Öffentlichkeit gesagt. Ich denke, das gehört alles zur Kirche. So soll Kirche sein. So, jetzt aber zur Predigt. Bestimmt kennst du die Redewendung, jetzt haben wir gerade wieder das, jetzt müsste ich es einfach nochmal aufstarten und dann kommt das schon. Also, wir fangen gleich nochmals an. Bestimmt kennst du die Redewendung, die Ereignisse überschlagen sich. Wer diese Redewendung braucht, der meint in der Regel nicht, dass er das Futter für seinen Hund gewechselt hat oder die Autoprüfung bestanden hat, sondern er meint etwas Größeres. Wenn sich die Dinge überschlagen, dann geschieht ganz vieles auf einmal, dann ist es kaum möglich, alles zu überblicken, dann geht es sehr schnell und oftmals fühlen wir uns auch überfordert. Die Dinge überschlagen sich. Diese Formulierung hat mit jeder Sicherheit auf die Situation und auf die Zeit gepasst, die die ersten Kapitel der Apostelgeschichte beschreiben. Die Dinge überschlagen sich. Wenige Wochen zuvor ist Jesus gestorben und er ist nicht einfach friedlich nach einem erfüllten Leben eingeschlafen. Er wurde hingerichtet. Er wurde auf übelste Art und Weise hingerichtet. Damit haben sich die Dinge aber noch nicht überschlagen. Dass Jesus gestorben ist, darüber ist man sich bis heute einig. Jesus ist gestorben. Mit seinem Tod allein haben sich die Dinge noch nicht überschlagen. Der Tod, ja, das ist eine einschneidende Sache. Als vor drei Wochen am Sonntagmorgen meine Mutter völlig überraschend gestorben ist, da wurde mir das einmal mehr bewusst, gell? Der Tod ist eine einschneidende Sache. Aber selbst im Zusammenhang mit dem Tod brauchen wir in der Regel nicht diese Redewendung, die Dinge, die Ereignisse überschlagen sich. Anders ist es am Sonntag nach der Kreuzigung. Das Grab ist leer. Zuerst begegnet der Auferstandene einzelnen Frauen, dann sind immer mehr Leute, die diesem auferstandenen Jesus begegnen. Und ja, die Jünger, sie kennen ihn. Die Jünger von Jesus, die waren 3 Jahre praktisch Tag und Nacht mit ihm zusammen. Die haben ihn gekannt, die haben seine Gesichtszüge gekannt, die haben seine Mimik gekannt. Die haben den Ton gekannt, wie er geredet hat, die Art und Weise, wie er Sätze formuliert. Die haben seine Augen gekannt, die haben gar seinen Bartansatz gekannt, mit jeder Sicherheit. Und ja, es ist Jesus. Aber es ist irgendwie auch ein anderer Jesus. Dieser Jesus geht plötzlich durch verschlossene Türen. Dieser Jesus ist plötzlich da und dann ist er wieder weg. Jesus ist offensichtlich nicht einfach nur wieder lebendig geworden, sondern da wird eine ganz neue Dimension des Lebens sichtbar. Und wenig später Pfingsten, Kraft, Feuer, Herrlichkeit, die Ausgießung des Heiligen Geistes und jetzt überschlagen sich die Dinge tatsächlich, weil 2000 Jahre vorher hat Gott Abraham, genau. 2000 Jahre vorher hat Gott Abraham diese Verheißung gegeben, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und jetzt kommt dieses Pfingstfest, die Ausgießung des Heiligen Geistes und plötzlich ändern sich die Dinge dramatisch. Diese Verheißung kommt zum vollen Durchbruch und plötzlich wird die Formulierung Volk Gottes, die bekommt eine ganz neue Füllung. Und zum Volk Gottes gehören auf einmal nicht nur Leute, die einfach einer bestimmten Nation angehören, sondern da gehören Menschen dazu, die ein gemeinsames Bekenntnis auf den Lippen haben. Und es ist dieses eine Bekenntnis, was sie auf den Lippen haben. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Herr. Das ist das zentrale Bekenntnis dieses neuen Volkes. Jesus ist auferstanden, Jesus ist Herr. Können wir das einmal miteinander sagen? Jesus ist auferstanden, Jesus ist Herr. Das ist dieses zentrale Bekenntnis und mit einem Schlag ist die Zugehörigkeit zu Jesus das zentrale Element. Und hinter dieser Zugehörigkeit zu Jesus fällt deine nationale Zugehörigkeit oder deine Stellung in der Gesellschaft weit zurück, gell? Und das muss ich jetzt allen stolzen Schweizer sagen, gell? Dass du Schweizer bist, das ist ja schön. Aber hinter der Bedeutung, dass du zu diesem Volk Gottes gehörst, zu Jesus, zu seiner Gemeinde gehörst, fällt das alles zurück. Und ja, das will ich auch noch sagen. Ein Jesus-Nachfolger aus Südamerika steht mir wahrscheinlich aus diesem Grund letztlich doch deutlich näher wie irgendein Schweizer, wo eigentlich der Glaube mit Jesus nicht mit mir teilt, gell? So konkret ist das. Also, die Ereignisse überschlagen sich. Die erste Gemeinde in Jerusalem, die bildet sich spontan. Und dann ist da auch eine riesige Freude zu spüren, wenn die Bibel dabei heißt, Apostelgeschichte 2, Vers 42, folgende. Ich habe das ausschnittsweise hier, gell? Da steht etwas von dieser Freude, von dieser Begeisterung und was entstanden ist, was das Leben der Christen prägte. Also diejenigen, die gesagt haben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist Herr. Was ihr Leben geprägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Alle waren von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und das ist noch gar nicht alles, es geht gleich weiter. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Ich habe mir das mal vorgestellt, wann haben die noch gearbeitet, aber in dieser Begeisterung, gell? Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Das hat man offensichtlich zu Hause gemacht, gell? Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Soweit dieser Text. Es springt einem regelrecht an. Die hatten es nicht einfach ein bisschen nett miteinander. Das auch. Die hatten es bestimmt nett miteinander. Aber da ist eine richtige Begeisterung da. Und ja, ich bin überzeugt, diese Begeisterung, das ist nicht der normale Dauerzustand einer Kirche. Aber je und dann braucht es in einer Kirche solche Zustände, wo man einfach begeistert ist über Jesus. Und wenn es nur deshalb wäre, weil der Pfarrer einen guten Bescheid vom Herzchirurgen bekommen hat. Gell? Einfach. Wo man seiner Begeisterung sogar auf dem Gesicht Ausdruck verleiht. Also, in Jerusalem wird diese Verbundenheit miteinander zum Beispiel sichtbar, in diesem Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Im griechischen Grundtext der Bibel steht hier nur ein einziges Wort, Koinonia. Und Koinonia ist ein Wort mit einem ganz breiten Bedeutungsspektrum. Ich habe das in meinem griechischen Wörterbuch nachgeschlagen. Alleine zu diesem Wort Koinonia ist ein 12-seitiger Artikel mit dicht beschriebenen Zeilen. So breit ist dieses Bedeutungsspektrum. Und ja, ganz zentral zu diesem Begriff Koinonia, das ist eine gute Übersetzung so. Wie können sich diese Eigenschaften eigentlich entwickeln? Eine liebevolle Beziehung entsteht am ehesten dort, wo man einander kennt. Deshalb haben wir uns kurz die Zeit genommen, um uns gegenseitig zu begrüßen. Das ist einfach schon mal gut, wenn man einander kennt. Und bestimmt ist es dir auch schon aufgefallen. Mit Leuten, die du regelmäßig siehst, und du wärst nur auf der Straße, wenn du sie kreuzt, entsteht eine ganz andere Art von Beziehungen wie zu Leuten, die du nur auch aus den News kennst. Gell? Es ist gut, wenn man einander kennt. Mark und ich, wir haben ja hinten unser Büro mit einer riesigen Glasfront, direkt da zu den drei Eingängen dieser drei Mehrfamilienhäuser. Also wir sehen praktisch jede Person, die da rein und raus geht. Und die sehen natürlich auch uns, gell? Wir sind quasi in einem Terrarium, das ist eine Art Zoo da. Wenn ich also im Büro bin, dann werde ich immer wieder beobachtet. Aber das andere ist eben auch, man sieht die Leute. Und plötzlich entsteht eine Art von Beziehung. Manchmal winkt man zuerst ein bisschen scheu und dann vielleicht schon viel deutlicher. Mit dem einen und anderen entsteht ein Gespräch und so entsteht eine ganz spezielle Art der Verbundenheit quasi durch diese Glasfront hindurch. Und Verbundenheit miteinander, das ist ein ganz zentrales Element in der Gemeinde, so wie sich das Jesus vorgestellt hat. Ich bin mir absolut sicher, Jesus wünscht das und hat das sogar erwartet, dass alle seine Jüngerinnen und Jünger fest zu einer Ortsgemeinde gehören. So hat er sich das vorgestellt. Seit Pfingsten ist das sozusagen die normalste Sache der Welt, dass du als Christ zu einer Ortsgemeinde dazugehörst. Und gut, wenn wir uns als Mitglieder unserer Kirche regelmäßig sehen, am besten nicht nur durch eine Scheibe hindurch, gell? Am besten nicht nur über den Livestream, sondern einfach real, physisch anwesend. Eine starke Gemeinschaft lebt von diesem regelmäßigen Zusammensein. Und ich glaube, Jesus will dir ein Herz geben. Ein Herz geben für diese Art der Gemeinschaft. Gut, wenn du für gewöhnlich da bist, wenn wir als Gemeinde zusammen sind. Jesus hat sich das genau so gedacht. Und dann schließt schon fast selbstverständlich diese Hilfsbereitschaft an, was da auch in diesem Begriff Koinonia drin steckt. Jetzt kannst du dreimal raten, wer nebst meiner Frau im ganz praktischen Alltag am meisten Hilfeleistungen für mich erbringt. Das sind Tatjana und Norbert, gell? Die mit uns in der gleichen Wohnung wohnen. Wir kochen füreinander, wir leihen einander unsere Fahrzeuge aus. Ich mag mich gar nicht daran erinnern, wenn ich zum letzten Mal Altglas entsorgt habe. Das geschieht irgendwie automatisch bei uns. Wir hören einander aber auch zu. Wir reden miteinander. Wir trösten einander dann, wenn Tränen fließen oder wenn Schmerz da ist. Und das alles geschieht nicht, weil wir ein irgendwie intelligentes Planungssystem haben und weil wir Teamsitzungen haben. Das geschieht einfach dadurch, weil wir da sind. Einfach, weil wir da sind. Und ich kann das jetzt nicht genug betonen. Es geschieht auch deshalb, weil wir einander sagen, dass wir Hilfe gebrauchen. Gell? Zu helfen, das ist wesentlich einfacher, wie zu sagen, ich brauche an dieser Stelle Hilfe. Könntest du mir helfen? Aber genau so ist Gemeinde gedacht. Und ja, mir ist bewusst, dass die Gemeinde keine Wohngemeinschaft ist. Für das wird es dann doch ein bisschen eng werden, auch wenn diese Predigerwohnung wirklich großzügig gebaut ist. Aber ich bin überzeugt, dass sich Jesus vorgestellt hat, dass eine Gemeinde wohngemeinschaftsähnliche Aspekte hat. So hat er sich das gedacht und alles fängt damit an, dass wir da sind. Alles fängt damit an, dass du, dass ich, dass wir da sind. Und dann steht hier weiter: Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und einfach zur Erinnerung, das ist nicht die Beschreibung von irgendeiner Hippie-Familie aus den 60er Jahren in Südkalifornien. Das ist die Beschreibung einer real existierenden christlichen Gemeinde. Und ich sehe eigentlich überhaupt keinen Grund, warum diese Beschreibung nicht auch für uns als Viva Kirche Romanshorn zutreffen könnte, möchte, sollte, würde. Hat jemand sonst noch einen Konjunktiv? Ich sehe keinen Grund. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Und wenn du deine Bibel dabei hast, zwei Kapitel weiter hinten, gell? Dann kommt, wie es kommen muss. Wenn sich die Ereignisse überschlagen, sind nicht alle begeistert. Die führenden Köpfe in Jerusalem sind das auf jeden Fall nicht. Und jetzt bist du in Kapitel 4 von Apostelgeschichte. Und da werden bereits die ersten Mitglieder dieser eben erst entstandenen Gemeinde verhaftet. Auf die Phase dieser Freude, dieser ersten Begeisterung, von diesem Übermut vielleicht sogar fast, kommt diese Phase des Widerstandes. Und dann steht dort, die Priester und Sadduzäer waren empört, weil Petrus und Jesus in aller Öffentlichkeit lehrten. Erst recht störten sie sich daran, dass diese Männer verkündeten, Jesus sei auferstanden und es gebe somit eine Auferstehung der Toten. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Über was haben sie sich dann am meisten aufgeregt? Was hat sie am meisten gestört? Dass Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten, dass Jesus auferstanden ist und dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Das ist der Punkt. Das war die Provokation. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Herr. Nochmals, dass Jesus gestorben ist, das hat niemand bezweifelt, damals und heute nicht. Und die allermeisten heutigen Menschen, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, da hat keiner ein Problem zu glauben, dass Jesus tot ist und dass Jesus gestorben ist. Die allermeisten heutigen Menschen haben noch nicht einmal ein Problem, wenn wir als Christen sagen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Also manchmal sagen es Leute platt heraus, so im Sinn von Sünde, also du meinst diesen antiquierten Begriff aus dem Mittelalter da? Schön, wenn ihr als Christen dran glaubt, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist. Wenn es euch glücklich macht, dann glaubt das. Also damit haben Leute kein Problem, dass Jesus gestorben ist. Wenn ich aber sage, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, dann ist das eine Provokation. Und wenn daraus geschlossen werden kann, dass eine Art von Leben möglich ist, die weit über das hinausgeht, was Leben an sich einfach so landläufig heißt, dann ist das eine regelrechte Herausforderung. Das ist zu viel, wenn es dieses ganz andere Leben gibt. Petrus und Johannes werden massiv bedroht. Du kannst das dort ab Vers 18 in Kapitel 4 lesen. Und schließlich lässt man sie frei. Und warum lässt man sie frei? Die öffentliche Meinung. Gell? Die öffentliche Meinung ist gerade so gelegen, dass es gerade ungünstig wäre, ein Exempel zu statuieren. Das war schon damals so, die öffentliche Meinung. Gell? Dann gibt es immer noch einen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Das ist dann manchmal dann nochmals etwas ganz anderes. Aber die öffentliche Meinung ist gerade schlecht und deshalb lassen Sie die beiden laufen. Und wenig später, kannst du weiterlesen, dann da ändert die öffentliche Meinung. Und da geht es nicht lange, bis die ersten Christen hingerichtet werden. Petrus und Johannes sind also frei. Und wohin gehen sie als erstes, nachdem sie freigekommen sind? Sie gehen in die Gemeinde, steht hier. Sie gehen in die Gemeinde. Ich meine, sie hätten ja auch nach Hause gehen können. Soweit wir wissen, sie waren beide verheiratet. Wäre es da nicht passend gewesen, zuerst einmal zu Hause Hallo zu sagen? Aber nein, ihr erster Reflex ist, komm, wir gehen zuerst einmal in die Gemeinde. Und da wird ja deutlich, wie stark diese beiden sich mit der Gemeinde verbunden gefühlt haben. Und da steht sie zwar nicht in der Bibel, ich bin mir sicher, die beiden haben sich gesagt, unsere Frauen, die finden wir auch am ehesten in der Gemeinde. Wir müssen gar nicht den Weg über zu Hause machen, gell? Die Gemeinde ist zusammen. Und die Gemeinde betet. Und das Erstaunliche ist, die Gemeinde betet nicht, Herr, nimm diese Verfolgung von uns, Herr, bewahre uns vor Problemen. Nein, sie beten ganz anders. Und das ist dieser Auszug Apostelgeschichte 4, 29 folgende. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. So beten die. Und dann steht dort noch so lapidar danach, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte an diesem Ort, wo sie versammelt waren, die Erde. Das wäre für unsere Gebäude hier nicht gut, wir haben sonst schon Risse, aber sie wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin unerschrocken und frei. Wow. Wow. Ich sage nicht, dass diese Art von Gemeindeleben risikofrei ist und harmlos. Aber ich glaube, dass diese Art von Gemeindeleben, das Wort Leben wirklich verdient und dem Wort Leben gerecht wird. Ich glaube vor allem, dass sich Jesus genau so eine Art von Gemeinde vorgestellt hat. Und nochmals, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum wir als Viva Kirche Romanshorn nicht auch eine solche Gemeinde sein könnten. Was sollte dann schon der Grund sein? Eine Gemeinde, die sich unbändig freuen kann. Eine Gemeinde, die weiß, was sie tun muss, wenn Druck von außen kommt. Nämlich zuerst einmal ins Gebet gehen. Ich glaube, Jesus will dir ganz neu ein Herz geben. Ein Herz in dir entstehen lassen, das eine solche Art von Gemeinde sucht. Deiner tiefen Sehnsucht und mit deiner tiefen Leidenschaft für so eine Art von Gemeinde. Und wenn wir jetzt diese Gemeinde da über Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4 bis zur Apostelgeschichte 6 weiterverfolgen, dann merken wir, da kommt diese Gemeinde gerade nochmals in eine neue Phase hinein. Und das ist wieder höchst spannend. Apostelgeschichte 6, Vers 1, wenn du selber nachlesen willst. In diesen Tagen erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Jetzt ist es also nicht mehr die Begeisterung über das, was Gott tut, was die Gemeinde bewegt. Es ist auch nicht der Druck von außen, der die Gemeinde bewegt. Es ist plötzlich der Druck von innen, der die Gemeinde bewegt. Und die Gemeinde ist offensichtlich logistisch und personell irgendwie überfordert. Auch das gehört zum ganz normalen Gemeindealltag. Und ganz ehrlich, mich begeistert das, gell? Die Schreiber der Bibel hätten ja sagen können, ja, das tönt jetzt ein bisschen unschön, können wir das nicht wegretuschieren? Das reicht, wenn wir das wissen. Das stört mich, wenn der Martin auch in 2000 Jahren noch darüber spricht. Nein! Die haben das reingeschrieben. Ich finde das wirklich ermutigend. Und ich finde ermutigend, dass die Gemeinde damals und dort insbesondere die Gemeindeleiter diese Beschwerden aufnahmen und zum Anlass nahmen, ihre Strukturen neu zu überdenken, ihre Personalbögen zu überarbeiten und die Stellenbeschriebe zu bearbeiten. Und dann gibt es dort eine Gemeindeversammlung. Was wir nächsten Donnerstag machen, das ist keine neue Erfindung. Schon die allererste Gemeinde hatte eine GV. Ich weiß nicht, ob man da auch 14 Tage vorher einladen musste, aber jedenfalls hatten sie eine GV. Und dann äußern sich die Apostel, die Gemeindeleiter und sagen zuerst einmal, ey, liebe Leute, so geht das nicht. So geht es nicht. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Luther-Übersetzung, gell? Darum, liebe Brüder, seht euch nach 7 Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Aber wir wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Das ist ihr Vorschlag. Ich habe gedacht, Mensch Meier, das sind ja 700 Stellenprozente, gell? So konkret ist die Bibel. Und dann wird diesem Vorschlag zugestimmt. Und was daraus entsteht, das kannst du in Vers 7 nachlesen. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Herr. Und was hier beschrieben ist, gell? Das ist nicht die Wirkung einer einzelnen Person. Das ist die Wirkung einer Gemeinde. Das ist die Wirkung einer Gemeinde, die begeistert ist über das Handeln Gottes. Das ist die Wirkung einer Gemeinde, die sich durch den Druck von außen zusammenschweißen lässt. Das ist die Wirkung einer Gemeinde, die interne Schwierigkeiten dazu nützt, ihren Fokus neu zu schärfen. Das ist die Wirkung von Menschen, die Jesus nahe sein wollen und die nahe beieinander sein sollen, möchten. Da ist eine Gemeinde mit Kraft und da ist eine Gemeinde mit einer großen Außenwirkung. Und ich glaube, da ist vor allem eine Gemeinde, so wie sich das Jesus vorgestellt hat. Und ich selber habe einen tiefen Wunsch. Und der Wunsch ist, dass es hier bei uns in unserer Gemeinde eine immer größere Gruppe von Menschen gibt, die genau diese Sehnsucht in ihrem Herzen tragen und bereit sind, auch konkrete Schritte in diese Richtung zu tun. Ich glaube, das hat sich Gott für uns als Kirche ausgedacht. Ich freue mich, wenn sich dieser Club gründet und immer größer und breiter und tiefer und weiter wird. Wir beten miteinander. Du, Jesus, du hast bewirkt, dass die Dinge sich überschlagen haben. Dass die Ereignisse sich überschlagen haben. Du, Jesus, du bist auferstanden, du lebst. Und an deinem Leben sehen wir, dass eine ganz neue Qualität von Leben möglich ist. Und als Einzelne und als Kirche geben wir uns dir ganz hin und sagen, Jesus, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Und wenn du das noch nie gesagt hast, dann kannst du es jetzt ganz still in deinem Herzen einfach sagen, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Du bist der Auferstandene, du bist Herr. Und das möchten wir sehen. Wie der geistliche Boden sich in unserer Stadt und in unserer Gegend bewegt. Und Menschen dich finden. Menschen verstehen, dass du lebst, dass eine neue Qualität von Leben möglich ist. Und wir möchten selber in diesem Prozess drinstehen. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass du unser tiefstes Anliegen kennst. Und danke, dass du mehr tun kannst, als das, worum wir dich bitten können. Mehr tun kannst, als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Tu das. Amen. Wir haben eine Zeit, in der wir Gott anbeten. Aber es ist nicht nur eine Zeit, in der wir Gott anbeten, sondern es soll auch eine Zeit sein, in der die Gedanken, die der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen abgelegt hat, wirklich in dein Herz absinken können und anwachsen können. Nimm diese Zeit, um Gott zu loben. Aber vielleicht ist es für dich jetzt auch an der Zeit, einfach still da zu sitzen und das wirken zu lassen, einwachsen zu lassen, dass Frucht entstehen kann. Und vielleicht ist es eine Hilfe für dich. Wenn Menschen für dich beten, dann werden hinter dem Vorhang wieder Leute gerne für dich bereit sein zu beten. Vielleicht sitzt aber die Person, die mit dir beten kann, auch direkt neben dir. Vielleicht ist das eine dieser Personen, die du vorhin begrüßt hast, die jetzt für dich beten kann. Dann beten wir füreinander. Auch das ist Gemeinde und ihr dürft gerne schon für euch kommen, als Band auch. Dann ist diese Zeit der Anbetung, diese Zeit des Gebets, du siehst, Yvonne wird dort sein und auch Salome. Wenn es nötig ist, werden weitere dazukommen. Wer mag, den lade ich ein, um aufzustehen, um Gott zu loben. Und wenn du willst, dann bleibst du einfach sitzen und sagst, komm, Heiliger Geist, lass diese Gedanken in meinem Herzen anwachsen. Wir loben Gott miteinander. Wer möchte, den lade ich ein, aufzustehen jetzt.